Ich begrüße Sie ganz herzlich zu den Mediennachrichten für diesen 27. März. Wir gucken auf die Abgründe und auf die Grenzen, die Medien haben. Zum einen aus aktuellem Anlass auf die EU-Urheberrechtsreform, die sogenannte Upload-Filter einführen will. Außerdem geht es darum, was mit dem Buchmarkt passiert, seitdem der Zwischenhändler, der große Zwischenhändler KNV, pleite ist. Und es geht um dieses Medium, das Sie gerade hören, Radio, aber in seiner menschenfeindlichsten Form, nämlich um Hate Radio, soll es hier gehen in diesen Mediennachrichten. Es ist eine der am meisten besuchten Internetseiten in Deutschland, Wikipedia. Wer die Seite des Internet Community Lexikons letzten Donnerstag besuchen wollte, der konnte dort nicht die üblichen Informationen vorfinden. Bei der Nutzung von Wikipedia kam es zu einer Störung und es handelte sich nicht um einen technischen Fehler. Hintergrund ist die neue, nun beschlossene EU-Datenschutz-Grundverordnung.
In der EU gibt es eine große Änderung des Urheberrechts. Das wird uns alle betreffen. Und diese Reform könnte tatsächlich dazu führen, dass das freie Internet bedroht wird, nicht mehr so frei ist, wie wir es kennen. Und dagegen wehren wir uns. Der Wikipedia bzw. bei Wikimedia Deutschland geht es vor allen Dingen darum, dass Menschen Dinge teilen können. Das ist ja auch das Grundprinzip der Wikipedia. Jetzt soll aber eingeführt werden, dass Plattformen dafür Sorge tragen sollen, dass Dinge, die nicht lizenzkonform sind, gar nicht erst überhaupt hochgeladen werden können, sodass da schon eine Einschränkung ist. Das heißt, die einzige Möglichkeit, das wirklich zu tun für Plattformen, sind Filter. Die werden teilweise schon angewendet, aber das, was die Filter machen, ist eine Umkehrung meines Rechtes, nämlich das Recht, etwas überhaupt erstmal zu publizieren und wenn sich daran jemand stört, das dann wegzunehmen. Jetzt wird meine Redefreiheit, meine Meinungsfreiheit möglicherweise auch schon gleich mit rausgefiltert. Und das betrifft nicht nur die Wikipedia, sondern alle Plattformen.
Das sagt Jan Apel, er ist Sprecher von Wikimedia Deutschland, also dem Verein, der die deutschsprachige Version von Wikipedia betreibt. Jan Apel weist darauf hin, dass die EU-Datenschutz-Grundverordnung und der Einsatz von Upload-Filtern viele Online-Plattformen in ihrer Existenz bedroht. Aus seiner Sicht ist Wikipedia aber auch besonders betroffen, denn das Prinzip von Wikipedia widerspricht dem Einsatz von Upload-Filtern grundsätzlich.
Bei uns ist es ja so, dass Menschen, die freiwilligen Wikipedianerinnen und Wikipedianer, sich alle Inhalte anschauen und gucken, ob das so richtig ist. Das ist unsere Idee. Deswegen sagen wir auch, Community kann Kontext erkennen, Filter nicht. Und wir sehen, dass seit 18 Jahren, die es die Wikipedia gibt, das genauso sehr gut funktioniert.
Gestern wurde über die umstrittene Urheberrechtsreform im Europäischen Parlament abgestimmt. Am Wochenende gingen Hunderttausende Menschen dagegen noch auf die Straße. Vor allem die geplanten Upload-Filter werden als undurchführbar und als Möglichkeit zur Zensur kritisiert.
Leider wird hier eher so ins 20. oder 19. Jahrhundert geschaut, wenn diese Gesetze neu formuliert werden und es wird eben nicht darauf geachtet, was die Lebensrealität von vielen Menschen ist, vor allem eben jungen Menschen, die hier berechtigterweise auf die Straße gehen. Weil viele großen Firmen, und dazu gehören auch viele in der Verwertungsindustrie, halt lieber die neue Technik an ihr altes Geschäftsmodell anpassen wollen, anstatt das umzudrehen. Vorweg, niemand ist gegen die Rechtevergütung von Kreativschaffenden, aber viele Kreativschaffende finden sich in der jetzigen Urheberrechtsreform ja gar nicht mehr wieder. Hier wird an einigen Stellen halt eine Maximalforderung an das Internet gestellt. Und diese maximale Kontrolle und dieser Versuch, wirklich jede Meinungsäußerung online durch einen Filter laufen zu lassen, das ist sicherlich nicht im Sinne des Erfinders.
so der Netzaktivist Thomas Lohninger gegenüber Radio Korax. Gestern hat nun das Europäische Parlament die umstrittene Urheberrechtsreform gebilligt. 348 Abgeordnete stimmten dafür, 274 dagegen. Die Abgeordneten hatten es zuvor abgelehnt, Änderungsanträge zur Abstimmung zuzulassen. Ziel der sogenannten Reform ist es, das Urheberrecht digitalen Geschäftsmodellen anzupassen und dafür zu sorgen, dass Verlage und Künstler für die Nutzung ihrer Werke im Internet besser entgolten werden. Die Gegenseite spricht allerdings von einem schwarzen Tag für die Netzfreiheit.
Ich halte das für sehr gefährlich, gerade kurz vor einer Europawahl. Wir müssen die Wählerinnen und Wähler ernst nehmen mit ihren Sorgen und gerade wenn das Zukunftsthemen betrifft, von denen viele Politiker halt doch nicht so viel Ahnung haben, sollten sie auf die junge Generation hören. Die Netzpolitik könnte nicht an einem zentraleren Punkt in unserer Gesellschaft angekommen sein. Es geht halt jetzt wirklich darum, dass wir die positiven Vorteile nutzen und nicht nur das tun, was spezifische Industrieinteressen wollen.
Wie sich der nun beschlossene Upload-Filter auswirken kann, das wurde hier und da bereits erprobt. Ein Beispiel hat Arne Semsrott von der Initiative Frag den Staat.
Frag den Staat macht es im Prinzip allen Menschen so einfach wie möglich, Informationen vom Staat zu bekommen. Wir sind eine Plattform, über die man sehr einfach Anfragen stellen kann an alle möglichen Behörden in Deutschland. Wir haben so knapp 13.000 Behörden in unserer Datenbank. Und wenn man eine Info haben will, kann man über Frag den Staat eine Anfrage stellen. Das funktioniert sehr leicht. Und das Tolle an dieser Plattform ist, nicht nur die Anfrage ist direkt online für alle einsehbar, sondern die Antwort auch. Das heißt, wenn ich eine Info bekomme, zum Beispiel ein Gutachten, dann kann ich das direkt veröffentlichen und dann haben alle was davon.
Die Plattform gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. Seit wann macht ihr das schon?
Seit 2011 gibt es das.
Seit 2011. Also eigentlich gab es, also in dem Fall gibt es auch schon sehr viele Anfragen, die darüber gelaufen sind, die auch veröffentlicht wurden. Jetzt gab es aber bei einer Anfrage zum Thema Glyphosat, beziehungsweise konkret einer Risikobewertung durch das Bundesinstitut für Risikobewertung eben, habt ihr ein Gutachten veröffentlicht und habt daraufhin einen überraschenden Brief von der Bundesregierung bekommen. Was wollen die von euch?
Wir haben tatsächlich von den Anwälten der Bundesregierung direkt eine Abmahnung bekommen, weil wir dieses Gutachten, das wir bekommen haben, veröffentlicht haben. Und die Bundesregierung will, dass wir das wieder löschen und eine Unterlassungserklärung, eine strafbewährte Unterlassungserklärung unterzeichnen. Und die Idee dahinter ist letztlich, dass wir in diesem Bereich nichts mehr so richtig machen können. Was nämlich die Bundesregierung sagt mit ihren Anwälten, ist, dass wir eine Urheberrechtsverletzung begangen hätten. Die Argumentation verläuft ungefähr so. Die haben ein Gutachten geschrieben, damit haben sie das Urheberrecht und haben verboten, das zu veröffentlichen. Und wenn man das doch tut, dann begeht man eine Urheberrechtsverletzung. Und das finden wir ziemlich absurd. Und deswegen gehen wir jetzt unsererseits gegen die Bundesregierung vor. Wenn die damit durchkommen würden, dann würde das bedeuten, dass im Prinzip bei allen möglichen Dokumenten des Staates der Staat dann immer sagen kann, nö, das könnt ihr vielleicht bekommen, aber veröffentlichen dürft ihr das nicht. Und das wäre natürlich eine Wahnsinnseinschränkung, nicht nur für Frag den Staat, sondern ganz grundsätzlich auch für Journalisten, für Aktivisten, für zivilgesellschaftliche Organisationen, weil das bedeuten würde, dass letztlich das Urheberrecht zum Zensurheberrecht werden kann. Und genau das wollen wir jetzt aber vor Gericht klären. Wir wollen ganz grundsätzlich eine Klärung dieser Frage, was ist, wenn der Staat ein Dokument selbst erstellt mit Steuergeldern, darf er dann verbieten, dass das veröffentlicht wird? Wir haben da auch eine sehr klare Meinung. Wir glauben, wir haben da auch die Gesetze hinter uns. Wir sagen nämlich, das geht so nicht. Was man bekommen kann auf legalem Wege, das müsste man auch legal veröffentlichen können.
Ein Vorgeschmack auf das, was da nun kommen mag. Arne Semsrott von der Initiative Frag den Staat. Die hatten ein Gutachten über Gefahren durch Glyphosat veröffentlicht. Das passt der Bundesregierung überhaupt nicht und die verlangt, das Gutachten zu depublizieren. Die Bundesregierung beruft sich dabei auf das Urheberrecht, das gestern auf europäischer Ebene abgesegnet wurde. Und was es heißt, wenn einer der größten Zwischenbuchhändler pleite ging, so wie das die Meldung war zum Zwischenbuchhändler KNV Anfang dieses Jahres, das hat sich Johanne genauer angeguckt.
Der Buchhandel ist ein umkämpftes und immer wieder bedrohtes Terrain.
Da spielt zum Beispiel Digitalisierung eine Rolle, aber auch eine Konzentration von Marktmacht. Da sind zum Beispiel die großen Buchhandelsketten, die sich ausbreiten. Erst im Januar schlossen sich etwa der Buchmarktführer Thalia und die Meiersche zusammen. Ein weiterer großer Akteur für die Buchbranche ist der Zwischenbuchhändler KNV. Im Februar wurde nun bekannt, dass KNV die Pleite droht. Seitdem diskutiert die Branche darüber. Dank Deutschlands größtem Zwischenbuchhändler KNV dauert es in der Regel maximal 24 Stunden, bis Kunden und Kundinnen ein bestelltes Buch beim Buchhändler abholen können. Sebastian Wolter vom unabhängigen Verlag Woland & Quist erklärt die Aufgabe eines Zwischenbuchhändlers.
Der Zwischenbuchhändler, wovon KNV der größte ist mit 50% Marktanteil, die stellen halt sicher, dass wenn ein Buchhändler ein Buch stellen möchte, dass das dann wirklich, wie gesagt, innerhalb von 24 Stunden in der Buchhandlung sein kann. Und zwar deshalb, weil ein riesiges Lager mit 700.000 bis 1 Million Titel je nach Barsortiment gehalten werden und dazu noch eine LKW-Flotte, die halt die Buchhandlung dann auch ganz schnell anfahren kann und das bundesweit.
Ein Zwischenhändler ist also eine wichtige Vermittlungsstelle zwischen Lesenden und Verlagen. Ein Corax-Mitglied war mal Kommissioniererin bei KNV und kann die auf den ersten Blick abstrakten Abläufe für uns mal etwas greifbarer machen.
Ich habe in der Lagerhalle gearbeitet, in der supergroßen, die auch mehrere Stockwerke hatte. Und da ging eigentlich so ein großes Fließband durch und auf dem Fließband kamen immer so kleine Wannen an. Und in deiner Abteilung, wo du halt warst, musstest du halt einen Zettel da rausholen und die Bücher, die da auf dem Zettel standen, in diese Wanne reinpacken und die dann weiterschicken. Also am Anfang war ich in so einem kleineren Abteil, das vielleicht so 20 Quadratmeter groß war. Und da haben dann vielleicht so 3-4 Leute gearbeitet, die dann halt irgendwie im Kreis rumgerannt sind, um die Bücher zusammenzusuchen.
Damit wir also innerhalb von 24 Stunden unser Buch erhalten, laufen sich in letzter Instanz Menschen für verhältnismäßig niedrige Löhne die Füße wund.
Dann kam nämlich auch immer der Chef und hat uns zum Weitermachen und zum schneller Arbeiten animiert und hat immer gerufen, dranbleiben, dranbleiben. Das war eine sehr stressige Arbeitsatmosphäre, vor allem, weil man auch die ganze Zeit im Kreis gerannt ist. Also man muss sich vorstellen, dass man da dann irgendwie schon so 20, 30 Kilometer am Tag läuft oder so.
KNV ist kein kleines, sympathisches Familienunternehmen. KNV hat fast 2000 Angestellte und ist durch Zukäufe in den letzten Jahren stark gewachsen. Gewerkschaften kritisierten damals schon immer wieder Standortverlagerungen und damit einhergehende Entlassungen und warfen dem Unternehmen vor, die Gründung von Betriebsräten zu behindern. Ins Wanken geraten ist das Unternehmen nun durch sein Barsortiment, das, was die vielen Bücher vorrätig hält. Letztlich mag es zwar einige Gründe für die Insolvenz geben, vieles deutet aber darauf hin, dass sich KNV mit seinem riesigen Erfurter Logistikzentrum schlicht übernommen hat. 150 Millionen Kredite wurden dafür aufgenommen.
Nun war es noch so, dass mit Investoren verhandelt wurde und als der dann, der letzte, mit dem man verhandelt hat, über einen Verkauf abgesprungen ist, wurde innerhalb kürzester Zeit juristisch korrekt Insolvenz angemeldet.
Erklärt Sebastian Wolter vom Woland & Quist Verlag. Größere Verlage haben Ausfallsversicherung für diese Fälle. Kleine Verlage wie Woland & Quist trifft ebenso wie die kleinen Buchhandlungen die Insolvenz nun am stärksten, denn sie werden auf Einnahmen aus den Weihnachtsgeschäften weitestgehend verzichten müssen. Damit drohen ihnen Verluste im fünfstelligen Bereich. Was bedeutet das nun für einen Verlag wie Woland & Quist?
Unsere Außenstände, unsere Forderungen aus dem entsprechenden Zeitraum, die bewegen sich halt, belaufen sich auf 65.000 Euro. Das sind 10% unseres Bücherjahresumsatzes. Das ist schon ein sehr großer Anteil aus dem Weihnachtsgeschäft. Und das macht uns auch wütend, dass sozusagen damals schön immer bestellt wurde, abverkauft wurde und wir diese Umsätze nicht sehen.
Aber am Ende trifft dies auch die Autorinnen und Autoren, die verlegt werden.
Wenn die Verträge so ausgestaltet sind, wie das in der Regel ist, dann heißt das, dass die Autoren für Bücher entlohnt werden mit ihrem vertragsgemäß festgelegten Honorar, wenn diese Bücher verkauft und bezahlt worden sind. Und verkauft wurden sie zwar, aber bezahlt nicht.
Damit fehlen den Verlagen liquide Mittel und daneben schmilzt ihr Eigenkapital. Und das hat Auswirkungen.
Wir hoffen jetzt natürlich, dass es da irgendwie auf Resonanz stößt, dass die Politik begreift, dass wenn man kann sich zwar immer schmücken mit dem vielfältigen Angebot, den die deutschsprachige Literatur auf den drei deutschsprachigen Märkten hat. Aber das kann auch wieder schnell vorbei sein. Solche Schocks wie die KNV-Pleite, die zeigen eben auch, dass oder machen das zumindest mal sichtbar, wie prekär eben auch viele Verlage am Rande der Existenznot arbeiten. Immer auch Selbstausbeutung ist letztendlich. Und dass solche unverschuldeten Geschichten schnell dazu führen können, dass es dann vielleicht in Zukunft weniger Diversität auf dem deutschsprachigen Markt gibt, weil die großen Verlage haben auch tolle Bücher, will ich gar nicht abstreiten, aber das Abseitige, das Schräge, das in die Zukunft gerichtete und so weiter, das kommt halt eher von den kleineren Verlagen.
Die Konzentration bei Verlagen und Handel bedroht die Angebotsvielfalt. Während die wenigen großen Verlage und Buchhändler und Buchhändlerinnen sich gegen Amazon rüsten und sich dabei übernehmen, sind es nun vor allem die kleinen Verlage, die die Rechnung dafür zahlen. KNV wird in irgendeiner Form aber weiter existieren.
Seit der Insolvenzverwalter ein sogenannter starker Insolvenzverwalter ist, ja, also das heißt, er hat ein Treuhandkonto, haftet auch persönlich für alle Umsätze, die da seit Ende Februar, glaube ich, dann wieder laufen, war das ein wichtiges Signal, dass die Verlage dann auch nach und nach wieder geliefert haben. Also KNV wird sicherlich in der Form weiter existieren, gerade auch das Sortiment. Das funktioniert auch durch so einen Schuldenschnitt, wie das jetzt eben durch dieses Insolvenzverfahren gemacht wird, ja, dass die Gläubiger, nämlich wir, auf den Großteil ihrer Forderungen verzichten müssen, wird das Unternehmen natürlich auch belastungsfreier in die Hände eines neuen Käufers gehen.
Sagt Sebastian Wolter vom Verlag Voland und Quist. Die Kurt-Wolf-Stiftung ist eine Interessensvertretung für solche unabhängigen Verlage. In der sind 120 Verlage organisiert. Die Stiftung versucht, die Belange der unabhängigen Verlage in die Öffentlichkeit zu tragen. Und daneben nahm sie nun auch an Treffen mit Kulturministerinnen und Ministern teil, sowie dem Börsenverein, um über mögliche Strategien zu debattieren. Für Sebastian Wolter von Voland und Quist ist eine Möglichkeit, eine staatliche Förderung von Verlagen, wie es sie bereits auch in Österreich und in der Schweiz gibt.
Museen, Filmtheater, also Programmkinos und so weiter bekommen auch alle Förderung. Vielleicht wird das in so eine Richtung gehen. Also die Äußerungen von den beteiligten Kultusministern und auch von Frau Grütters von der Bundesregierung gehen schon in so eine Richtung. Aber das bleibt eben abzuwarten. Es ist nötig, diese kleinen Verlage abzusichern für die Zukunft. Und zwar nicht mit einer einmaligen Maßnahme, sondern mit einer permanenten Förderung, wie das die genannten anderen Kulturinstitute auch bekommen. Wir Verlage verstehen uns selber schon als Akteure der Kultur, aber bisher ist das immer von der Politik auch eher als ein wirtschaftspolitisches Thema behandelt worden. Und es ändert sich eben gerade auch ein bisschen, ja.
Nun, mal wieder eine traurige Geschichte aus dem Leben in der kapitalistisch organisierten Welt. Was können wir vor den Radios nun machen? Naja, ab in die kleine Buchhandlung und besorgt euch ein Buch, irgendeines, was ihr sowieso gerade haben möchtet und das aus einem unabhängigen kleinen Indie-Verlag kommt. Diesen Samstag ist übrigens auch Indie Book Day, eine Öffentlichkeitskampagne von und für unabhängige Verlage. Und es lohnt sich auch, durch die Programmübersicht der bereits erwähnten Kurt-Wolf-Stiftung zu schauen. Und nachdem wir darauf geguckt haben in diesen Medien-News, was die rechtlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen den Medien für Schwierigkeiten machen können, blicken wir nun darauf, wie schwierig, problematisch, menschenfeindlich die Inhalte der Medien sein können.
Ruanderinnen und Ruander, wie ihr alle wisst, hat sich unser Präsident für eine sehr wichtige Versammlung nach Dar es Salaam begeben und sollte heute Abend zurückkehren. Aber soeben haben wir die schreckliche Neuigkeit erfahren, dass sein Flugzeug bei der Landung von unseren Feinden abgeschossen wurde. Der Staatschef und alle, die ihn begleitet haben, sind dabei ums Leben gekommen. Deshalb werden ab sofort alle unsere Sendungen unterbrochen. Sie hören die 7. Sinfonie von Bruckner.
Als am 6. April 1994 das Flugzeug des ruandischen Präsidenten Juvenal Habyarimana von zwei Raketen getroffen wurde, war dies das Startsignal für einen der grausamsten Genozide der Geschichte. In knapp 100 Tagen wurden 1 Million Angehörige der Tutsi-Minderheit und tausende gemäßigter Hutu ermordet.
Ne? Ja, so klang Radio Television Libre de Mille Collines, kurz RTLM. Das Radio, das den Genozid in Ruanda begleitet und mit angetrieben hat. Die Leute anstacheln zum Völkermord, das war Ziel und Zweck des ruandischen Radiosenders RTLM. Mit Popmusik, rassistischen Pamphleten und Mordaufrufen feuerte RTLM die Menschen zum schlimmsten Genozid der jüngeren Geschichte an. Der Regisseur Milo Rau hat aus diesem blutigen Teil der jüngsten Radiogeschichte in Ruanda ein Stück, ein Buch und ein Radiofeature produziert. Das Radiofeature hörten wir hier gerade in Auszügen. Es trägt den Titel Hate Radio.
Hate Radio. Radio Television Libre de Mille Collines und der Genozid in Ruanda.
Ah, vraiment courage à tous nos auditeurs. Courage!
Courage! Nubwo byaritangiye kubura, ndasaba abantu bari kugisenyi kutwongera izindi byeri.
Courage! Und auch wenn uns das Bier langsam ausgeht, sollen die Leute in Gisenyi uns neues brauen. Braut uns Bier, damit wir Spaß haben. Denn wir stehen kurz davor, diesen Krieg, den die FPR-Rebellen, die Tutsi-Kakerlaken und wer auch immer uns aufgezwungen haben, auf spektakuläre Weise zu gewinnen. Unsere Freunde an den Straßensperren, die Leute im ganzen Land und die Soldaten der ruandischen Armee an der Front, alle stehen kurz vor dem Sieg.
Power!
Denn dieses Radio gehört allen Ruandern und auch allen Ausländern, die RTLM-Aktien gekauft haben. Kurz, dieses Radio gehört allen.
Soweit ein Eindruck aus dem Feature Hate Radio und aus dem Stück Hate Radio, das dem tatsächlichen RTLM-Radio in Ruanda nur nachempfunden ist. Milo Rau hat dieses Stück bereits 2012 veröffentlicht. Was ihn dazu bewegt hat, sich mit dem RTLM-Radio in Ruanda zu beschäftigen, das erklärt Milo Rau.
Es ist ein sehr interessanter Sender aus verschiedenen Gründen. Es ist ein angesagter Jugendsender, der ziemlich knapp vor dem Genozid ein halbes Jahr gegründet wird, ganz bewusst von der Regierung auch finanziert wird, um die Stimmung anzuheizen, aber nicht auf die platte Weise, wie man das aus der Zeit des Holocaust, also wie man das von der Hitler-Propaganda her kennt, sondern eben sehr postmodern, also durch eine Mischung von guten Jokes, von treibender Musik, auch westlicher Prominenz, durch normale Sportreportagen, Nachrichtensendungen, Geschichtsquiz und darin hereingemischt ist eigentlich einfach allerhärteste rassistische Propaganda.
Mit unbeschreiblichem Zynismus hatten die Mitarbeiter des populären Senders den Völkermord in Ruanda seit Monaten wie eine Werbekampagne vorbereitet. Die Grooves der neuesten kongolesischen Bands und aggressivste Rassenkunde vereinten sich hier auf wenigen Quadratmetern zu einem düsteren Laboratorium rassistischer Ideologie.
Verstehen die Tutsi denn nicht, dass sie alle vernichtet werden? All die Tutsi, die früher bei uns angerufen haben, wo sind sie hin? Sie wurden bestimmt ausgelöscht. Freuen wir uns, Freunde, die Tutsi sind vernichtet. Freuen wir uns, Freunde, Gott ist immer gerecht.
Das war gegen die Minderheit, die ethnische Minderheit der Tutsi, wobei natürlich hier ethnisch ein sehr, sehr fragwürdiger Begriff ist, weil das eigentlich eine Ethnie oder eine ethnische Unterteilung ist, die in der Kolonialzeit überhaupt erst von der Kolonialmacht Belgien eingeführt wurde auf den Pässen, um dadurch das Land besser kontrollieren zu können. Es gibt eigentlich diese Unterschiede nur in sehr bedingtem Maße, die wurden dann aber in dieser Phase ab 1990, als der Bürgerkrieg beginnt, wieder extrem relevant, weil der Hutu-Präsident Juvenal Habyarimana Angst davor hatte, durch die Armee der hauptsächlich Tutsi, die das Land angegriffen hat, um aus dem Exil zurückkehren zu können und auch vielleicht ein demokratisches Ruanda zu haben, sich auf dieses rassistische Spiel einließ, um das eigentlich zu verhindern, diesen Machtverlust.
Und so kommt es zum Genozid an. Rund 1 Million ruandischer Tutsi und tausender gemäßigter Hutus. Das Radio RTLM hat dazu beigetragen. Das zeigt auch einen Kommentar eines amerikanischen Journalisten auf, der dazu schrieb: Hätte man ein einfaches und wirkungsvolles Ziel gesucht, um den Genozid in Ruanda zu verhindern, wäre der Radiosender RTLM ein guter Anfang gewesen. Stellt sich nun die Frage, wie es sein konnte, dass ein Radio dies auslösen konnte.
Man muss sich Ruanda vorstellen als medial unterernährtes Gebiet, zumindest zu jener Zeit. Es gab kein Fernsehen, es gab ein Staatsradio, das sehr langweilig war, sehr klassisch, sehr monoton, wie das oft in Diktaturen der Fall ist. Sehr viele Leute waren zu jener Zeit noch Analphabeten, die Zeitungen waren auch nicht weit über die Hauptstadt verbreitet. Und in diesem Kontext hat diese junge, angesagte Station, die zum ganzen Volk sprach, sowohl zu den Jungen wie zu den Alten, zu eher gebildeten, zynischen, urbanen Schichten, genauso wie halt irgendwie zum Bauern auf dem Land, der einfach religiös ist, da hatte dieser Sender einen extremen Einfluss und eine extreme Verbreitung. Also es hörte tatsächlich jeder RTLM zu jener Zeit.
Zu jener Zeit bedeutet Anfang 1994 in Ruanda. Wegen der völlig enthemmten Aufrufe zu Gewalt und Hass wurde RTLM von einigen mit dem Titel Radio Machete versehen. Milo Rau wählte für sein Stück, Feature und das Buch den Titel Hate Radio, also Hassradio. Das Stück soll einen relativ realitätsnahen Eindruck der Ereignisse um das RTLM-Radio in Ruanda geben, das bis Juli 1994 betrieben wurde. Dazu recherchierte Milo Rau intensiv und traf Zeitzeugen und Zeitzeuginnen.
Also ich habe Valerie Bemerike getroffen im Gefängnis, das ist die letzte überlebende Moderatorin. Sie hat uns sehr geholfen beim Bau auch des Studios, also sie hat uns einen Plan gezeichnet. Ich habe sehr viele Stunden mit ihr gesprochen über die Atmosphäre, den Arbeitsalltag und was natürlich auch sehr wichtig war, es gab einen Prozess nach dem Genozid gegen dieses Radio wegen Aufhetzung zum Genozid. Und das führte dazu, dass sämtliche Sendungen transkribiert sind, die während dem Genozid, aber auch vor dem Genozid gesendet wurden. Und ich habe dann daraus, also als ich das Stück geschrieben habe, eine typische Sendung gewissermaßen kondensiert, habe teilweise auch aus Zeugenaussagen mit Leuten, die ich gesprochen habe, daraus das auch reingenommen und so versucht, einen Eindruck zu vermitteln, wie dieses Radio, wie dieses gesendet hat, was die Formate waren.
Herausgekommen ist ein Theaterstück, aber auch ein Radio-Feature, in dem genau dieses nachempfundene Hate-Radio wieder erklängt. Und wie bereits Milo Rau angesprochen hat, wurde gegen einige Verantwortliche und Moderatoren des Senders vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Ruanda ein Strafverfahren eröffnet. Verurteilt wurden dann vor allem die Gründer des Senders, zum Teil lebenslange Haft. Brisant an der Geschichte von RTLM ist auch, dass der Sender auch von Entwicklungshilfeorganisationen, unter anderem aus Deutschland und der Schweiz, Unterstützung erhielt. Umso relevanter, dass diese Geschichte von Hate Radio nun auch in einer deutschen Fassung vorliegend ist und vor allem in verschiedensten Formen die Intention von Milo Rau, dies auch zu unternehmen im Jahre 2012, war folgende.
Ich will beim Publikum etwas bewirken, was man vielleicht altertümlich auch ein bisschen als Katharsis, also als Ergriffensein und daraus vielleicht gar eine Lehre ziehen bezeichnen könnte. Meine Inszenierungen und meine Texte sind immer sehr objektiv. Ich versuche, die Quintessenz, das, was man quasi mit nach Hause nehmen soll, nicht darin zu verpacken, sondern die Welt so zu zeigen, dass ein Genozid oder eine Revolution so zu zeigen, wie sie ist, nämlich ultra widersprüchlich. Wenn man Hate Radio nimmt, diese Radiostation ist ein linksalternativer Sender. Es gibt hier gewisse fixe Ideen, Antikolonialismus, Antiamerikanismus, Popmusik, was man einem Multikulti-Sender heute zuschreiben würde. Es handelt sich hier aber um einen radikal rassistischen Sender. Also ich versuche, diese Widersprüche auf den Punkt zu bringen und damit den Menschen auch zu zeigen, dass Dinge wie Genozid nicht etwas ist, was weit weg irgendwo in den 30er Jahren in Jugoslawien oder in Ruanda geschieht, sondern dass es etwas ist, was absolut alltäglich und demnach ist und auch alltäglich daherkommt.
Milo Rau über seine Intention, Hate Radio als Stück, als Feature und als Buch vorzulegen, also die Geschichte des populären Radiosenders RTLM in Ruanda, der eine zentrale Rolle bei dem Völkermord in Ruanda 1994 gespielt hat, ein Völkermord an den Tutsi und an gemäßigten Hutu. Hate Radio existierte als Theaterstück, das so nicht einfach mal wieder anzuschauen ist. Anzuhören ist das Feature durchaus. Man findet es beispielsweise auf YouTube in nicht der besten Qualität, aber man kann Hate Radio lesen. Denn im Verbrecherverlag hat Milo Rau Hate Radio auch als Buch herausgegeben und neben dem kompletten Stücktext gibt es in diesem Buch auch noch Hintergrundinformationen zur Entstehung des Werks. Es kommen in dem Buch Täter, Opfer, Augenzeugen, Mitarbeitende und Spezialisten zu Wort und gemeinsam suchen sie nach den Ursachen und Entstehungsbedingungen des unvorstellbaren Genozids in Ruanda und wie ein Radio sich daran beteiligen konnte. Von mir gelesen und für lesenswert befunden, Hate Radio von Milo Rauch. Eine Empfehlung für Sie, sich mit auch diesem Teil von Radiogeschichte auseinanderzusetzen. 18 Euro kostet das Buch im Verbrecherverlag, 256 Seiten umfasst da Hate Radio von Milo Rauch.
Und mit dieser Empfehlung gehen die Mediennachrichten für diesen Mittwoch, den 27. März, zu Ende. Wie immer ist das Ganze nachzuhören auf freie-radios.net und im Programm von Radio Korax morgens, mittags und abends zu hören.